Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Bei so einer Umfrage in der Fußgängerzone, da stellte der Reporter die Frage an die Vorbeigehenden: Was wird an Pfingsten gefeiert? Und das ist erstmal allgemeine Ratlosigkeit. Und irgendwann hat es dann bei einem Passanten Klick gemacht und ihm fällt was ein. Und er sagt: Ja, ich glaube, irgendwer hat da den Heiligen Geist verschüttet oder so. Ja, das war kein Missgeschick an Pfingsten. Aber dass da was ausgeschüttet wurde und dass das mit dem Heiligen Geist zu tun hat, das bekommen wir meistens noch zusammen. Aber darüber hinaus ist Pfingsten für ganz, ganz viele eher so ein weißer Fleck auf der kirchlichen Landkarte. Und Sie haben vermutlich auch im Laufe der Jahre schon so manchen Pfingstgottesdienst besucht. Aber würde uns das leicht fallen, jemanden, vielleicht deinem Freund oder einem Nachbarn, das so zu erklären? Was ist das eigentlich, das Besondere an Pfingsten? Und warum ist dieses Pfingstereignis von damals ein Grund für uns heute, das zu feiern? Für manche ist es nicht mehr als Gegenstand einer Umfrage. Für die Jünger Jesu in den Tagen nach Jesu Himmelfahrt war das schon auch zu einem wirklichen Problem geworden. Denn es stand für sie nicht weniger auf dem Spiel als ihr ganzer Glaube, den sie ja in der Begleitung mit Jesus all die Jahre, wo sie mit ihm unterwegs waren, diese 3 Jahre, erlebt hatten. Und wir haben uns diesen Weg ja gerade in diesem Bild noch einmal so bewusst gemacht, was sie da durchgemacht haben an Höhen und Tiefen mit ihm. Und jetzt ist die Frage, gerade nachdem Jesus sich von ihnen auf dem Berg verabschiedet hat, wie reagiert Gott jetzt darauf? Wie macht er mit uns weiter? Ich lese die ersten 4 Verse aus der Pfingstgeschichte. Da heißt es im Apostelgeschichte 2, als der Pfingsttag gekommen war, da waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und sie fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist Gottes es ihnen gab, auszusprechen. Das ist das Geschenk Gottes an seine Gemeinde an diesem Tag. Mitten hinein in diese Ratlosigkeit, die ja heute auch nicht aufgehört hat. Jesus hat sich nicht verabschiedet von seiner Gemeinde. Seit Pfingsten ist er auf eine neue Weise unter uns wirksam und gegenwärtig im Heiligen Geist. Heiliger Geist, das ist viel mehr als nur ein guter Geist, eine gute Gesinnung, eine Inspiration. Das sind noch diese Begriffe, mit denen wir heute am ehesten noch eine Brücke bauen können und wollen. Heiliger Geist, das ist Jesus selbst nach seiner Himmelfahrt. Es ist Jesus selbst. Ich habe auch lang gebraucht, bis ich das so sehen konnte. Er ist nicht nur so ein Anhängsel oder so ein eine Zugabe, die Gott noch oben drauf gibt, sondern er ist nicht weniger als Jesus selbst unter uns. Und warum, ist das nicht weniger, sondern noch viel mehr als vorher in diesen 30 Jahren, wo Jesus sichtbar da war? Da helfen uns die beiden Bilder, mit denen der Heilige Geist hier beschrieben wird. Zum einen die Feuerflammen. Das Feuer, das war im Alten Testament das Zeichen, dass Gott mit seiner Macht und mit seiner Stärke anwesend war. Viele kennen diese Geschichte, wo Mose in der Wüste dem Dornbusch begegnet ist und wo ganz deutlich die Stimme zu hören war: Zieh deine Füße aus. Ich bin jetzt hier. Gott begegnet ihm in dem Feuer. Und später in der Wüstenwanderung, da war es die Feuersäule, die vor ihnen herging, als Zeichen seiner Gegenwart. Und im Heiligtum, in der Stiftshütte und später im Tempel, da brannte rund um die Uhr der 7-armige Leuchter, oder in anderer Form so wie ein ewiges Licht. Und jeder wusste, hier ist die Gegenwart Gottes, an diesem einen Ort. Dieses Feuer, das gab es nur an diesem einen Ort, dieses heilige Feuer. Und da haben ihn Menschen aufgesucht, von weit her. Als damals, dann später im geteilten Reich in Samaria, auch ein geistliches Zentrum entstand, da war das ein Riesenproblem, eine Provokation. Kann denn Gott seine Gegenwart so aufteilen? Und jetzt passiert hier in der Pfingstgeschichte für jüdische Augen etwas, ja, im Grunde Unvorstellbares. Das Feuer Gottes, das teilt sich und nicht nur an zwei Orte, sondern in kleinen Flammen auf jeden einzelnen von ihnen. Und das bedeutet, Gott ist nicht mehr an einen Ort gebunden, sondern er verbindet sich mit jedem einzelnen Menschen. Seit Pfingsten müssen nicht mehr wir zu Jesus oder ins Heiligtum pilgern und seine Seite suchen, sondern er hat sich in seinem Licht auf den Weg gemacht, uns aufgesucht, in uns Wohnung genommen, da, wo er eine offene Tür gefunden hat. Der Ort, wo Jesus zu finden ist, sind die Menschen, die ihm die Tür aufgemacht haben. Ich stelle mir vor, was das bedeutet. Gleich nach dem Gottesdienst, da werde ich den meisten, ja, oder ihnen die Hand geben und ich mache mir bewusst, dieser Mensch, wenn er es ernst meint mit Gott, in ihm wohnt der Heilige Geist. In diesem Menschen wohnt Jesus. Und ich gehe nach Hause und ich weiß, wo ich jetzt bin. Der lebendige Gott lebt in mir. Müsste das nicht die Sicht unseres Lebens verändern? Auch die Sicht auf die, denen wir begegnen? Gerade auch dann, wenn wir uns mit einem Menschen schwer tun? Stellen Sie sich mal vor, Sie sind so mitten in einem total verärgerten Gespräch, einer Situation, wo es mal wieder so kocht. Einmal tief durchatmen und sich bewusst machen, Jesus, du lebst auch in diesem Menschen, der es auch mit dir ernst meint. Damit sind die Probleme nicht einfach weg, aber es ist eine andere Sicht. Das ist die Botschaft der Feuerflammen, das Neue an Pfingsten. Und die Frage ist nur, wenn mich jemand bewohnt, ja, wie viel Raum gebe ich ihm? Und das gilt auch für uns als Gemeinde. In welchen Räumen darf er wohnen? Darf er sie bewohnen, diese Wohnung? Bei einem Haus, da kann das ja sehr unterschiedlich aussehen, wie viel Handlungsspielraum und Wohnraum jemand bekommt, gerade wenn man so einen Gast hat. Ich muss immer noch dran denken, als wir damals vor vielen Jahren einen Theologiestudenten bei uns für 6 Wochen einquartiert hatten. Der machte ein Gemeindepraktikum. Und das war schon eine besondere Erfahrung, zu sagen, da ist der Kühlschrank, da ist die Küche, da ist das Wohnzimmer. Du kannst auch, wenn es passt, den Fernseher benutzen. Und auf einmal ist da jemand, der bekommt die Erlaubnis, auch sich in einem Haus, in dem er wohnt, auch ausbreiten zu dürfen. Umso mehr, wenn jemand endgültig in eine Wohnung eingezogen ist und sich frei ausbreiten kann. Dann kann man das von außen mitkriegen, auch wenn man den Bewohner so noch nicht zu Gesicht bekommt. Als Kinder kann ich mich noch erinnern, da war jenseits der Rodelbahn, vor allen Dingen im Winter, wo wir immer standen, ein altes verfallenes Haus und wir haben da immer Zielschießen auf die Scheiben gemacht mit Schneebällen. Und irgendwann, da sah man, dass da auf einmal Licht eingezogen war. Und dann hatten sie irgendwann Kerzen in die Fenster gestellt, da muss jemand Neues eingezogen sein. Und lange bekam man den Eigentümer nicht zu Gesicht. Aber dann wurde es Frühjahr. Und etwas anderes war zu sehen, nämlich die Spuren, die die neuen Bewohner hinterlassen haben und hinterließen. Haus und das Grundstück, das hat sich in wenigen Monaten verändert. Auf einmal blühten Blumen am Balkon. Der Garten nahm Gestalt an und schließlich fing jemand an, das Haus anzustreichen, wo vorher die Farbe abblätterte. Für mich ist das ein ganz wichtiges Bild auch geworden von Pfingsten. Wir können den Heiligen Geist nicht nachweisen, wir können ihn nicht beweisen, wir können ihn nicht vorführen, dass er da ist. Aber da, wo er Wohnung genommen hat bei einem Menschen und vor allem in einer Gemeinde, da kann man Veränderung spüren, Bewegung, Erneuerung. Und das Das sagt auch das andere Bild, das nicht umsonst hier in der Geschichte für den Heiligen Geist gebraucht wird, der Wind. Und da wissen wir, und ich habe es jetzt am Donnerstag noch den Kindern hier in der Kita so erzählt und deutlich gemacht, sehen können wir ihn nicht, aber jeder, der öfters an die See fährt oder in anderen Zusammenhängen, der spürt, welche Kraft Wind anrichtet und was für eine Kraft in ihm steckt. So können wir das Geschenk des Heiligen Geistes nur entdecken, wenn wir unsere Augen öffnen und offen werden für die Spuren, die er hinterlässt. Und gerade von solchen Spuren erzählt nicht nur die Pfingstgeschichte, sondern die ersten Kapitel in der Apostelgeschichte. Was da in der Gemeinde sich verändert und passiert. Immer wieder vorher waren diese unsichtbaren Mauern zu spüren, zwischen den Jüngern und den anderen in Jerusalem. Und dann erleben wir auf einmal, wie Gottes Geist sie aufbricht. Wo er wirkt, da ist Freiheit und da müssen Mauern fallen. Und eine dieser Spuren, von denen hier erzählt wird, möchte ich nochmal besonders nennen. Der Geist Jesu schenkt Mut, Mut, den Glauben zu bekennen. Und hier geht es ja auch um diese unsichtbare Mauer der Angst. Das muss schon so ein bedrückendes Bild gewesen sein an dem Morgen des Pfingsttages. Die Straßen sicherlich voll in diesen Tagen, ein buntes Treiben, das Wochenfest, Schavuot, wo die Juden bis heute ja zwei Dinge feiern. Einmal, dass sie die Tora empfangen haben von Gott, die Weisungen, die Gebote, aber auch das Fest der ersten Ernte, der Frühernte. Und viele, gerade auch Diaspora-Juden, kommen zu diesem Fest auch zurück nach Jerusalem. Und die Türen auf der anderen Seite bei diesem kleinen Kreis zu verrammelt. Ein kleines Grüppchen von Christen, das von vielen als Sekte gesehen wird. Und so groß wie die Enge hinter den Türen, so groß auch seit Karfreitag die Angst vor Verfolgung, vor staatlichen Maßnahmen. Ja, und dann, das ist ja nichts Neues, wir kennen diese Szene oder haben sie vor Augen, wenige Stunden später ein ganz anderes Bild. Eben diese Leute, einfache Fischer, keine großen Prediger, stehen auf der belebten Straße mitten im Rummel des großen Festes und sie verkündigen frei, dass Jesus lebt. Und hier handelt es sich nicht um aufgesetzten Enthusiasmus, sondern Petrus sagt es später, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir erfahren haben. Oder mit anderen Worten, lässt das Herz voll ist, fließt der Mund über. Und das ist wirklich echt und das nimmt man ihnen ab. Da, wo Menschen Mut bekommen, zu Jesus zu stehen, ihn vor anderen zu bezeugen, wenn sie gefragt werden, da ist der Heilige Geist am Werk. Mancher mag jetzt vielleicht spontan gerade auch an die verfolgten Christen denken, in den islamischen und kommunistischen Ländern. Da, wo öfters nicht nur Bibeln, sondern auch Kirchen brennen. Diese Berichte sind erschütternd. Meine Gedanken gingen aber zuerst mal hier zu uns, in unserem christlichen Abendland. Und ich merke, wie schwer wir uns auch ohne Verfolgung und Bedrohung von außen, ja, wie schwer es uns fällt, etwas von unserem Glauben durchscheinen zu lassen. Oder vielleicht ist die Verfolgung von anderer Art, die Sorge, jemand könnte uns für fromm, für abgehoben halten, nicht mehr ernst meinen, nehmen. Wie sieht das denn aus heute? Und dann erleben wir solche, ja, sehr zweifelhaften Versuche, daran festzuhalten, an dem Bekenntnis, in dem wir ein Kreuz an die Wand hängen. Ist das der Weg? Ist das das Bekenntnis zu Jesus? In Amtsstuben ein Kreuz hinzuhängen? Auch als Symbolpolitik? Es geht doch um das persönliche Zeugnis, das Menschen weitergeben. Und das ist doch viel, viel mehr wert in den kleinen Begegnungen, selbst im Rahmen der Gemeinde. Aber eben auch da, wo der Rahmen nicht gegeben ist. Wenn jemand zum Beispiel in einer schwierigen Situation, vielleicht bei einem Krankenbesuch, einfach in einer kurzen Bemerkung zum Ausdruck bringt, ich vertraue darauf, dass Gott dir helfen kann. Oder eine andere kurze Bemerkung, ich will dafür beten. Sagen wir so etwas? Mittendrin im Alltag? Manchmal vielleicht versteckt. Du kannst mal an mich denken. Das ist so eine Redewendung. Wir dürfen auch doch sagen, bete doch bitte für mich. Ich muss gestehen, dass solche Sätze manchmal selbst bei mir als Pfarrer nicht so leicht über die Lippen kommen, wenn ich an manches Gespräch zu Beerdigungen oder Taufen denke, wenn ich dieses oft auch Desinteresse spüre oder diese leere Landkarte, die einfach da ist. Warum sind wir so leise, obwohl er doch da ist? In schwierigen Situationen, in Sitzungen, in Besprechungen, in den Begegnungen mit den Jugendlichen oder, was vielleicht noch viel schwerer fällt, in der Familie. Gerade die Menschen, mit denen wir am nächsten zusammenleben, da ist das Zeugnis umso schwerer für unseren Glauben. Vielleicht machen wir uns gar nicht klar, was solche Bemerkungen bei anderen Menschen auslösen können und wie sie sich nach Beispielen eines schlichten, persönlich gelebten Glaubens sehen. Es heißt in der Pfingstpredigt oder nach dieser Predigt des Petrus, es ging ihnen durchs Herz und sie ließen sich taufen. Und an diesem Tag wurde die unglaubliche Zahl von 3000 Menschen hinzugefügt. Alles nur, weil einige Jünger den Mut gefunden haben, ihren Glauben öffentlich zu machen. Ich denke nochmal an das Bild vom Haus. Da ist der Hausbewohner nicht mehr nur im Verborgenen geblieben, sondern er ist vor die Tür getreten und man kann ihn sehen und hören, nämlich in dem Zeugnis der Menschen. Ich glaube, in unserer Gesellschaft, da wird die Offenheit dafür oder die Sehnsucht danach nicht weniger, sondern größer. Nach Menschen, denen man abspüren kann, dass sie mit Jesus in Verbindung stehen. Und wir sind so oft in die Defensive geraten und meinen, uns dafür entschuldigen zu müssen. Und wenn wir uns im Gespräch mit den Religionen, das so wichtig ist, und im Dialog mit dem Islam sehen, dann ist das ja eine ganz große Herausforderung, dass Dialog und gegenseitige Achtung nicht entsteht, indem wir uns einfach nur anschmiegen oder die Unterschiede am liebsten nicht benennen, sondern da, wo wir den Mut haben, von Jesus zu reden, auch da, wo es uns unterscheidet, legt Gott seinen Segen darauf. Die Geschichte der ersten Christen und all das, was nach Pfingsten in der Apostelgeschichte berichtet wird, das erinnert uns daran, wie viel Gott beim Menschen in Bewegung setzen kann, wenn wir es wagen, ihn zu den Menschen zu bringen, weil er das verheißen hat. Und das wird ein spannender Weg bleiben. Und immer wieder stehen wir davor und denken, die Tür ist doch zu. Ich mag diese Türen in großen Einkaufszentren, Sie kennen das auch, die erst in dem Moment aufgehen, in dem man Schritte auf sie zugeht, manchmal erst im letzten Moment. Daher ist das eine Bitte, die ich aus der Pfingstgeschichte mitnehme. Heiliger Geist, schenke uns wieder den Mut, vor anderen zu dir zu stehen. Was wird an Pfingsten gefeiert? So lautete die Umfrage. Vielleicht könnte man so antworten. Pfingsten heißt, Jesus hat bei seinen Jüngern Wohnung genommen und er hat begonnen, das Haus zu gestalten. Und nun ist er für alle sichtbar durch die Menschen, die ihn bekennen, vor die Türe getreten. In diesem Sinne, ein fröhliches Pfingstfest. Amen.